Stellt euch vor, ihr seid im Schulalltag. Eine Schule nimmt sich richtig viel Zeit für eine große Erhebung. Da werden also digitale Fragebögen entwickelt. Das Kollegium klickt sich durch seitenweise Umfragen auf den Tablets. Und am Ende leuchten auf irgendeinem Monitor richtig detaillierte Dashboards auf. Mit bunten Diagrammen und so weiter.
Die Daten sind dann erstmal physisch oder eben digital da, ja.
Genau, die Daten sind da. Aber wenn man dann ein Jahr später schaut, hat sich im pädagogischen Alltag eigentlich spürbar wenig verändert. Die Zahlen wurden irgendwie abgeheftet oder gespeichert. Der Prozess gilt als erledigt.
Ja, und das ist dann so ein Moment, in dem Qualitätssicherung eher wie so ein, ja, wie ein technischer, bürokratischer Akt wirkt, wo es primär um die Pflichterfüllung zu gehen scheint und weniger um die tatsächliche Veränderung vor Ort.
Und genau das wollen wir heute mal aufdröseln in unserer Analyse. Wir wollen uns heute ansehen, wie schulische Qualitätssicherung und Entwicklung funktionieren könnte, ohne in genau dieser Bürokratie zu enden. Das Schlagwort ist da ja die datengestützte Schulentwicklung. Ein Begriff, der oft fällt, aber ja, was steckt da wirklich hinter?
Also das Ziel unseres heutigen Austauschs dürfte es sein, zu erkunden, wie Schulen von dieser bloßen Datensammlung zu echten pädagogischen Taten kommen. Und natürlich auch wieder zurück. Wir betrachten Daten hier als Kompass, der eine Richtung anzeigt, nicht als Selbstzweck für irgendwelche Aktenordner. Und dabei geht es nicht um graue Theorie, sondern um Ansätze, die für Schulleitungen, Steuergruppen und das Kollegium im Alltag anschlussfähig sein könnten.
Bevor wir Daten aber wirklich nutzen können, müssen wir vielleicht erstmal klären, warum wir sie überhaupt erheben, oder?
Ja, das ist eine ganz zentrale Unterscheidung, die auch der Autor Dennis Sawatzki in diesem Kontext zieht. Er trennt sehr scharf zwischen dem Anlass und dem Anliegen einer Erhebung.
Okay, Anlass und Anliegen. Wie lässt sich das abgrenzen?
Ein Anlass wäre schlichtweg das äußere Warum. Das ist ein Impuls von außen. Das könnte eine Vorgabe der Schulaufsicht sein oder ein verpflichtendes staatliches Monitoring, vielleicht eine vorgegebene Vergleichsarbeit.
Also wenn jemand anderes sagt, ihr müsst das jetzt machen.
Ganz genau. Das Anliegen hingegen beschreibt das innere Wozu der Schule. Welches eigene Erkenntnisinteresse treibt das Team an? Welches konkrete Vorhaben soll durch diese Erhebung eigentlich vorangebracht werden?
Das ließe sich, ja, ganz gut mit so einer Smartwatch vergleichen. Also wenn die Uhr am Handgelenk vibriert und mir sagt, dass ich mich mal wieder bewegen soll, dann ist das ja lediglich der Anlass.
Ja.
Ich stehe dann vielleicht kurz auf, aber am grundlegenden Fitnesszustand ändert das wenig. Das Anliegen wäre ja, dass ich weiß, wofür ich trainiere. Also vielleicht für einen Halbmarathon oder um einfach gesund zu bleiben.
Genau so. Nur dieses innere Anliegen führt dann zu einem echten, tragfähigen Trainingsplan. Und in der schulischen Realität wird dieses Anliegen oft verhältnismäßig eng definiert, muss man sagen.
Inwiefern eng?
Naja, der Fokus liegt häufig auf kognitiven, fachbezogenen Leistungen. Man schaut auf Notenspiegel, auf die Ergebnisse standardisierter Tests.
Ja.
Weitet man den Blick aber, dürften nicht kognitive Aspekte eine ebenso essentielle Rolle für die Schulqualität spielen. Da geht es dann um das Zugehörigkeitsgefühl der Schülerschaft, um die psychologische Sicherheit im Kollegium.
Oder auch das viel diskutierte Wellbeing.
Genau. Und auch die strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen das Personal arbeitet, sind Faktoren, die den Unterrichtserfolg ja mittelbar bedingen.
Aber da muss ich mal kurz einhaken. Gerade im digitalen Zeitalter ist es doch so, dass Schulen über Lernplattformen, über digitale Feedback-Tools oder Verwaltungssoftware ohnehin schon unzählige Informationen sammeln. Ist das Problem dann überhaupt ein Mangel an Daten? Oder geht es da nicht viel eher um die Frage, was davon überhaupt nützlich ist?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Diese Informationsfülle ließe sich durch eine sogenannte Matrix der Nützlichkeit strukturieren. Ein Schulentwicklungsteam könnte analysieren, welche Erhebungen eigentlich viel Zeit fressen, aber kaum pädagogischen Nutzen abwerfen.
Und die würde man dann im Idealfall?
Die ließen sich dann reduzieren oder vielleicht ganz einstellen. Gleichzeitig existieren oftmals blinde Flecken. Also Bereiche, in denen ein hohes Erkenntnisinteresse besteht, für die aber noch gar keine belastbaren Aussagen vorliegen. Genau da sollte dann eine gezielte Erhebung ansetzen.
Okay, nehmen wir mal an, eine Steuergruppe hat das jetzt gemacht. Sie haben ihr Erkenntnisinteresse klar definiert und vielleicht eine digitale Befragung zur Arbeitsbelastung durchgeführt. Die Daten liegen auf dem Tisch. warum versandet der ganze Prozess dann oft genau in dieser Phase?
Das dürfte an einer gewissen begrifflichen Unschärfe liegen. Evaluation und datengestützte Schulentwicklung werden oft synonym verwendet, obwohl das unterschiedliche Dinge sind.
Okay.
Die Evaluation umfasst die Erhebung und Auswertung, aber eine reine Evaluation führt nicht automatisch zu Handlungen.
Da passiert also noch nichts.
Genau. Um von der Auswertung in die Schulentwicklung zu kommen, bedarf es der sogenannten Data Literacy, also einer Datenkompetenz im System. Die Beteiligten müssen die Zahlen in ihrem spezifischen Kontext einordnen und kritisch lesen können.
Aber bei so einer Einordnung spielen doch sicher auch menschliche Denkmuster eine Rolle, oder? Wer eine Umfrage startet, hat ja meistens schon so eine bestimmte Hypothese im Hinterkopf.
Richtig. Hier kommt der Confirmation Bias ins Spiel, der Bestätigungsfehler. Es besteht die unbewusste Neigung, Daten genau so zu lesen, dass sie die eigenen, bereits bestehenden Annahmen stützen.
Wenn ein Team also denkt, ihr neues Konzept läuft super, dann...
Dann werden sie die Umfrageergebnisse vermutlich wohlwollend in diese Richtung interpretieren, ja. Um dem entgegenzuwirken, ist es ratsam, multiperspektivische Teams für die Auswertung zu bilden.
Also auch mal die Kritiker reinholen.
Ja, zieht man auch kritischere Stimmen aus dem Kollegium hinzu, können die Ergebnisse aus diversen Blickwinkeln beleuchtet werden.
Was ist denn da mit künstlicher Intelligenz? Eine KI ließe sich doch nutzen, um diese Umfragedaten völlig unbefangen zu analysieren, ohne diesen systemischen Bestätigungsfehler, der ja oft durch so eine Art Betriebsblindheit entsteht.
Eine KI-gestützte Analyse könnte da durchaus eine wertvolle, neutrale Perspektive auf große Datenmengen bieten. Vorausgesetzt natürlich, der Datenschutz ist lückenlos geklärt.
Klar, das ist Grundvoraussetzung.
Die KI kann Korrelationen aufzeigen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffallen. Dennoch bleibt die menschliche Interpretation unersetzlich, besonders wenn es um die Einordnung der Ergebnisse geht. Dabei sollte man auch sorgfältig zwischen Output und Outcome unterscheiden.
Output und Outcome? Wie grenzt man die beiden im Schulalltag voneinander ab?
Der Output ist das unmittelbare, direkte Ergebnis einer Maßnahme oder Erhebung. Nehmen wir dein Beispiel. Zeigt eine Umfrage, dass die wahrgenommene Arbeitsbelastung in einem bestimmten Jahrgangsteam hoch ist, dann ist das der Output.
Okay.
Der Outcome hingegen beschreibt die mittelbaren, langfristigen Auswirkungen dieses Zustands. Das könnte eine abnehmende pädagogische Qualität sein oder sinkendes Engagement bei außerunterrichtlichen Aktivitäten.
Oder halt ein erhöhter Krankenstand in diesem Team.
Ganz genau. Ein reiner Fokus auf den Output führt oft zu etwas aktionistischen Pflasterlösungen. Der Blick auf den Outcome fördert hingegen einen Whole School Approach, also einen ganzheitlichen Ansatz, der systemische Zusammenhänge mitdenkt.
Wenn man sich diese systemischen Zusammenhänge anschaut, stößt man ja unweigerlich auch auf bildungspolitische Rahmenbedingungen. Die können ja sehr limitierend wirken. Da hilft vielleicht das Bild der Circles of Influence. Also, wenn man sich intensiv über Ministeriumsvorgaben aufregt, raubt das Energie. Das liegt im sogenannten Circle of Concern, wo man kaum Einfluss hat.
Ja, das ist ein passendes Bild.
Aber die Interpretation der eigenen Daten und die Konsequenzen daraus, die liegen im Circle of Control. Das ist der eigene Handlungsspielraum. Es ist wie mit dem Wetter. Man kann über den Regen schimpfen oder man nutzt die eigene Kraft und baut ein Dach.
Und der Bau dieses Daches erfordert dann im Vorfeld die Entscheidung, wie viel Veränderung die Schule aktuell überhaupt verträgt. Geht es um vorsichtiges Change Management, wo man Dinge behutsam optimiert?
Mhm.
Oder bedarf es einer echten Transformation, eines tiefgreifenden Wandels der Kultur? Für beides braucht es eine Struktur, um von den Daten zu realisierbaren Vorhaben zu kommen.
Da wird es jetzt wirklich spannend. Hier bietet sich nämlich das BNN-Modell von Dennis Sawatzki an. BACATHN geschrieben, also beachten. Das ist ja keine Checkliste, die man einfach so von oben nach unten abarbeitet.
Nein, überhaupt nicht. Es ist als Kontinuum konzipiert, visualisiert in Form einer liegenden Acht. Es zeigt einen Kreislauf, bei dem aus erhobenen Daten zunächst Vorhaben abgeleitet werden, aus denen dann konkrete Ziele entstehen.
Und bei diesen Zielen greift man im Bildungsbereich ja häufig auf diese klassische SMART-Formel aus der Betriebswirtschaft zurück. Also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert.
Ja, und genau diese Formel dürfte für den schulischen Kontext gewisse Schwächen aufweisen.
Weil Schule anders funktioniert als ein Unternehmen?
Richtig. SMART geht von recht stabilen Rahmenbedingungen aus und fokussiert stark auf messbare, quantitative Resultate. Eine Schule ist aber ein hochdynamisches, soziales System. Veränderungen betreffen hier oft qualitative Prozesse.
Sowas wie Lernkultur oder die pädagogische Haltung?
Genau. Und sowas lässt sich nur sehr schwer in rein quantitativen Metriken festhalten.
Wenn SMART also zu starr ist, was ist dann die Alternative?
Sawatzki schlägt hier für übergeordnete Leitziele das Akronym PAST vor. P-A-S-S-T. Demnach sollte ein Ziel positiv formuliert sein. Es beschreibt den angestrebten Zustand, nicht das, was vermieden werden soll.
Also nicht, wir wollen weniger Stress, sondern wir etablieren entlastende Strukturen.
Beispielsweise, ja. Es sollte zudem aktiv formuliert sein, was die Handlungsverantwortung betont. Das erste S steht für souverän. Das Ziel muss im eigenen Einflussbereich der Schule liegen.
Also wieder der Circle of Control.
Exakt. Das zweite S steht für syntaktisch, was bedeutet, dass Ziele in vollständigen, klaren Sätzen ausformuliert werden, um Interpretationsspielräume zu minimieren. Und das T steht für treffend. Das Ziel muss passgenau auf die spezifische Situation der jeweiligen Schule zugeschnitten sein.
Okay, PAST liefert eine gute Struktur. Aber ein Kollegium ist ja wahnsinnig divers. Da gibt es zig verschiedene pädagogische Überzeugungen. Wie findet man da jemals einen Konsens für so ein weitreichendes Leitziel? Das dauert doch ewig.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Klassische Abstimmungen, wo man fragt, wer ist dafür, enden oft in knappen Mehrheiten. Das B8N-Modell schlägt hier das systemische Konsensieren vor.
Da wird ja nicht gefragt, wer das Ziel perfekt findet.
Sondern?
Wo der geringste Widerstand liegt. Ja. Es ist im Grunde so, als würde man für eine große Gruppe kochen wollen. Man sucht nicht das Lieblingsessen von allen, weil man das eh nie findet, sondern das Gericht, gegen das niemand allergisch ist, wo alle mitgehen können.
Ein sehr treffendes Bild. Dieser Minimalkonsens erweist sich in Veränderungsprozessen oftmals als viel robuster. Durch das Abfragen von Widerständen können Bedenken früh geäußert werden, ohne dass sofort alles blockiert wird.
Es verhindert diesen stillen Boykott bei der Umsetzung, oder?
Genau. Wenn die Leitziele so vereinbart sind, folgt die Notwendigkeit der Priorisierung. Das System Schule darf nicht mit parallelen Baustellen überlastet werden.
Ressourcen sind ja begrenzt. Man kann sie nicht herzaubern.
Deshalb sollte die Priorisierung schon auf der Ebene der Ziele ansetzen, nicht erst bei den Aufgaben. Eine Action-Priority-Matrix kann da helfen, den pädagogischen Mehrwert eines Ziels dem Arbeitsaufwand gegenüberzustellen.
Um dann diese sogenannten Quick-Wins zu finden. Also Dinge, die man schnell und mit wenig Aufwand umsetzen kann.
Ja, solche frühen Erfolgserlebnisse könnten ein Kollegium viel Motivation geben, bevor man sich an die langwierigeren Prozesse wagt.
Wenn die Prioritäten klar sind, müssen diese Ziele ja noch in realistische Handlungen übersetzt werden. Wie kommt man von diesem Passleitziel zu handhabbaren Aufgaben für das Kollegium?
Für diese operative Übersetzungsebene empfiehlt Dennis Sawatzki das Konkretraster. Aufgaben müssen klar in der Zuständigkeit definiert sein. Sie sollten operationalisiert sein, also in beobachtbare Handlungen übersetzt.
Mhm.
Nachvollziehbar bedeutet, dass auch Kollegiumsmitglieder, die nicht in der Steuergruppe sitzen, den Sinn erkennen. Kriterial fordert überprüfbare Indikatoren.
Und das R steht vermutlich für realisierbar.
Richtig. Die Aufgabe muss mit den personellen und zeitlichen Ressourcen leistbar sein. Effektiv meint, dass die Maßnahme auch wirklich auf das übergeordnete Ziel einzahlt. Und terminiert bedeutet, dass es klare zeitliche Meilensteine gibt.
Also konkret.
Was dabei aber im Alltag, glaube ich, ganz oft vergessen wird, ist die Deimplementierung.
Oh ja.
Bevor was Neues kommt, muss oft erst Altes würdevoll verabschiedet werden. Man muss ja Ressourcen freimachen. Man kann das System Schule ja wie so einen vollen Smartphone-Speicher sehen.
Mhm, guter Vergleich. Man kann keine neuen hilfreichen Apps mehr installieren, wenn man nicht vorher mal den Cache leert oder alte Apps löscht, die ohnehin keiner mehr nutzt. Aber in der Realität klammern sich Menschen oft an liebgewonnene Projekte. Wie nimmt man da die Angst?
Die Schulentwicklung neigt historisch gesehen sehr zu diesen Add-on-Lösungen. Neues kommt dazu, nichts wird gestrichen. Für einen nachhaltigen Whole-School-Approach ließe sich hier die Metapher eines Fahrrads bemühen.
Okay, wie sieht das aus?
Ein Fahrrad braucht Pedale für den Antrieb und einen Lenker für die Richtung. Aber es braucht auch zwingend Bremsen, um vor Unfällen oder Überlastung zu schützen, und ein Dynamo für die Energie.
Mhm, alles muss ausbalanciert sein.
Genau. Die Implementierung ist in diesem Bild die Bremse, die verhindert, dass das Kollegium ungebremst in die Erschöpfung fährt. Diese Angst, von der du sprachst, lässt sich am ehesten durch eine veränderte Verantwortungskultur adressieren.
Meinst du damit Ansätze wie Servant Leadership?
Ja. Dienende Führung bedeutet, dass keine rein hierarchische Delegation von Aufgaben stattfindet. Ziele werden partizipativ ausgehandelt. Die Schulleitung befähigt die Teams, selbstbewusst zu evaluieren, welche Prozesse nicht mehr zielführend sind. Das leitet uns dann auch zum letzten Baustein des B8N-Modells über, der Steuerung.
Steuerung, das ist ja ein Begriff, der im Schulkontext oft negativ ankommt. Da denkt man schnell an Überwachung oder Kontrolle des Personals.
Das ist eine weitreichende Fehlinterpretation. Controlling im Projektmanagement meint primär Prozesskoordination. Es geht darum, den Überblick zu behalten, nicht um Mikromanagement.
Wie organisiert man das dann operativ?
Da bietet sich die WMIC-Systematik an. Bei jeder Maßnahme wird geklärt, wer trägt die Verantwortung, also das V, wer leistet Mitarbeit, das M.
Das I steht dann für Information.
Genau, wir muss lediglich regelmäßig informiert werden. Und das C steht für das Controlling, also wer behält den Prozessfortschritt und die Meilensteine im Blick. Ohne so eine transparente Zuordnung verlaufen selbst die besten Vorhaben oft im Sande.
Und durch diese Steuerung schließt sich dann auch Liegende 8 auch dem Modell, oder?
Ganz genau. Wenn Maßnahmen systematisch gesteuert und überprüft werden, entstehen ja automatisch wieder neue Daten. Das System evaluiert sich quasi selbst. Und mit diesen neuen Erkenntnissen beginnt der Zyklus von vorn. Das Erkenntnisinteresse wird geschärft, Vorhaben werden justiert.
Datengestützte Schulentwicklung ist dann also weniger ein statistisches Instrumentarium, sondern eigentlich eine grundlegende Haltung.
Richtig. Es ist die Bereitschaft, das eigene schulische Handeln überprüfbar zu machen, um daraus eine datenbasierte Zuversicht für die Zukunft zu gewinnen. Es dürfte am nachhaltigsten wirken, wenn es aus einer inneren Neugierde entsteht, nicht als Reaktion auf externe Vorgaben.
Und das bringt uns zu einer offenen Überlegung für euch, die ihr vielleicht in der nächsten Team- oder Steuergruppenrunde mal weiterspinnen könnt. Angenommen, sämtliche extern geforderten Datenabfragen durch Ministerien würden ab morgen komplett wegfallen.
Mhm.
Welche Daten würdet ihr an eurer Schule dann ganz freiwillig rein aus eigenem inneren Antrieb erheben, um euer gemeinsames Lernen und Zusammenleben vor Ort besser zu verstehen? Ein spannender Gedanke.